Hi und herzlich willkommen zum Stilcast, dem Biedekheimer Kufenklatsch. Mein Name ist Chris und bei mir am Mikrofon begrüßen darf ich heute den Tamas. Hi, schön, dass du da bist.
Hi Chris, freut mich hier zu sein.
Bei uns geht's heute um alle möglichen Kleinigkeiten, um Großigkeiten, um dies und das und vielleicht auch ein klitzekleines bisschen um Eishockey. Aber bevor wir damit anfangen, Tamas, wer bist du eigentlich?
Tamas Kanya, 24 Jahre alt und ich komme ursprünglich aus Transsilvanien. Das ist in Rumänien, da wohnt die ungarische Minderheit und von da komme ich her.
Bei Graf Dracula?
Genau.
Ist es der Standardspruch, den man sich anhören muss, wenn man sagt Transsilvanien?
Ja, kann man so sagen. Finde ich ganz witzig. Aber ja, ich habe damit eigentlich nichts zu tun. Ich war dann nie an diesem Schloss, was alle so bewundern. Ich bin mit 12 nach Deutschland gezogen, nach Krefeld. Und da hatte ich die ersten Schritte in Deutschland gemacht sozusagen.
Und auch im Hockey?
Nee, davor hatte ich schon Eishockey gespielt.
Ah, also, okay.
Ja, natürlich. Man fängt ja ganz klein an.
Wie alt warst du, als du angefangen hast?
4, glaube ich.
Das ist jung.
Ich glaube, viele fangen so früh an und man muss auch so früh anfangen. Vorher mit Schlittschuh laufen.
Wie hat es für dich ausgesehen? Du hast gesagt, du hast mit 4 angefangen. War man eines Morgens aufgewacht und hat sich gedacht, ich könnte Eishockey spielen? Oder waren da die Eltern mit dabei? Oder wie läuft das?
Naja, ich hatte einen sehr guten Freund und der hatte mit Eishockey angefangen und die Mutter hatte mich auch gefragt, ob ich Lust hätte drauf. Und ich war auch begeistert. Ich wollte auch auf dem Eis stehen und ich fand es auch richtig, richtig cool. Natürlich fängt man erstmal mit dem Schlittschuhlaufen an. Da hatte ich am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten als die anderen. Aber mit der Zeit ging es und das hat riesen Spaß gemacht.
Ist der Kumpel von dir auch Profi geworden?
Ja, das spielt auch tatsächlich noch.
Ach was, wo?
In Rumänien.
In Rumänien?
Ja.
Bist du besser als er?
Weiß ich
nicht. Diplomatisch gelöst. Okay, und dann mit 4 angefangen, Schlittschuhlaufen, Hockey spielen, regelmäßig in die Eishalle, 2-3 Mal die Woche und dann?
Ja, also in der Region, wo ich herkomme, ist Eishockey ziemlich groß. Da gibt es auch eine Eishockeymannschaft, die in der ungarischen Liga spielt. Da gibt es noch 2 weitere Teams, die auch ziemlich gut sind. Ich würde auch sagen, so gute Oberliga-Teams, DL2-Niveau-Teams in unterer Hälfte. Ja, die können schon da mithalten, würde ich mal sagen. Das spielen auch viele Imports und dadurch ist das Niveau schon ziemlich gut.
Ist es für dich was, was du verfolgst? Also schaust du da noch Spiele an? Informierst du dich? Verfolgst du die Liga?
Ich verfolge schon die Liga, also die Ergebnisse, ich schaue jetzt keine Spiele, weil wir ja selber spielen, aber ja, allgemein schaue ich gerne auf die anderen Ligen, auch in Österreich und mich interessiert das einfach.
Voll gut. Hast du Freunde von dir, die, ich meine, du hast ja nicht nur drüben gespielt, du hast ja auch dann hier in Krefeld gespielt, das heißt, du wirst den einen oder anderen Menschen in deinem Umfeld haben, der in den Profibereich gewandert ist. Verfolgt man da so die Jungs, mit denen man gespielt hat? Ist das was?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe sehr, sehr viele Freunde, die Profis geworden sind. Unter anderem Tim Stützle. Ich habe tatsächlich auch mit Alex Blank zusammengespielt, mit dem Sohn von Boris. Dann war ich auch in Berlin. Aber ich glaube, darauf kommen wir noch. Da hatte ich mit Lukas Reichel gespielt auch noch. Und ja, es gibt noch viele, die in der DL spielen, DL2, auch in der Oberliga. Und es freut mich zu sehen, dass viele noch mit Eishockey ihr Geld verdienen.
Ich finde es immer faszinierend, wenn man dann so die Lebensläufe anschaut und man teilt da was. Also gerade im Jugendbereich finde ich das extrem, wo man wirklich Schritte gemeinsam macht und wo man sowas Prägendes hat, was halt doch mehr ist als vielleicht das ein oder andere Hobby, das man sonst so hat, weil man wirklich in diesen Kaderschmieden so eng miteinander ist und diese Nähe auch hat, diese emotionalen Hochs, diese emotionalen Tiefs. Und dann versprengt es einen so und jeder landet irgendwie irgendwo und dann steht man sich doch mal auf dem Eis gegenüber, aber dann halt als Gegner. Wie geht man damit um?
Ja, so ist das Business. Es macht trotzdem Spaß und viele haben verschiedene Vergangenheiten, wie sie mit Eishockey angefangen haben, wie viel sie reingeopfert haben. Ich bin mit meiner Familie nach Deutschland gezogen, um Eishockey spielen zu können, auch unter anderem. Und ja, viele Freunde, ich sehe, die sind eine Stunde zum Training gefahren und ja, irgendwann zahlt es sich aus und dann spielen sie halt Profi-Eishockey und damit verdienen sie ihr Geld und ja, das ist schön zu sehen.
Du hast gerade gesagt, wir sind nach Deutschland auch, damit ich Eishockey spielen kann. War das wirklich der Hauptgrund?
Ja, unter anderem. Also ich war so Eishockey begeistert und mein Papa hatte schon in Deutschland gearbeitet tatsächlich. Mhm. Zwar wollte er es nur saisonal machen und dann zurückkehren, aber irgendwie hat es ihm gefallen und dann habe ich gesagt, ja, ich würde schon gerne in Deutschland Eishockey spielen. Aber natürlich auch Schule ist wichtig. Ja. Das hat zum Beispiel meine Mutter bevorzugt und ja.
Und dann seid ihr rüber als gesamte Familie.
Genau, genau.
Wie kann man sich das vorstellen? Papa, das und das und das sind die Städte, in die wir ziehen sollten. Da sind die Vereine gut und machen eine gute Jugendarbeit oder?
Ja, mein Papa hat in NRW gearbeitet oder arbeitet in NRW und ja, da waren die Teams halt Düsseldorf, Krefeld, Iserlohn, Köln und ja, eine Großstadt wollten wir jetzt nicht unbedingt und Krefeld hat eine gute Jugend, eine gute Ausbildung und ja, ich fand Krefeld auch ziemlich gut sozusagen und wir haben uns für Krefeld entschieden.
Ja, tatsächlich muss ich an dieser Stelle auch mal Props an Krefeld rausgeben. Ich mag vielleicht auch aufgrund meines eigenen Nachnamens die Boston Bruins sehr, sehr gerne. Und dann ist halt ein schwarz-gelbes Team schon irgendwie auch mal ein bisschen cool. Auch wenn mir der ein oder andere Hörer jetzt wahrscheinlich garstige Kommentare schreiben wird zum Thema Schwarz-Gelb. Aber das ist in Ordnung, das ist ein anderes Ding. Du hast selber gesagt, ja, wir werden noch so ein bisschen über Berlin sprechen. Lass mal so generell deinen Weg skizzieren, den du gemacht hast. Weil ich finde den bei dir tatsächlich sehr, sehr spannend, weil er eben eine Nation, nächste Nation, dann verschiedene Vereine und es ist ja schon cool.
Ja, ich habe auch nie ungarische Staatsangehörigkeit und die deutsche, also ich habe drei. Ja. ja, wie gesagt, ich bin mit 12 nach Deutschland gezogen und dann war ich U14 da, U16 habe ich gespielt und die U19 habe ich da angefangen, aber ich hatte damals nicht die deutsche Staatsangehörigkeit und wir waren zu dritt Import sozusagen und dann hatte ich bis Dezember, glaube ich, nur 4 Spiele gehabt und dann war ich so, das kann nicht so weitergehen, ich möchte Eishockey spielen und ja, dann bin ich nach Berlin gegangen mitten in der Saison. Das war auch nicht ganz leicht, weil ich war erster Jahrgang in der DNL, also Jungs und war ein bisschen schwierig der Anfang, aber weil ich musste natürlich auch von meiner Familie weg. Ja. Ich musste ins Internat, ich war 16. Alles ganz neu, neue Teammates, erstmal von der Familie weg. Auch neue Schule. Das war natürlich cool, weil es war eine Sportschule und wir hatten Eishockey-Klasse. Da war ich mit Mick in einer Klasse tatsächlich. ja, und das war mein Nachwuchs sozusagen.
Was ich dran so spannend finde, du hast vor 4 Jahren erst einmal diesen kompletten Wechsel gehabt mit neuer Schule, neuer Ort, neu alles. Und dann nochmal, okay, jetzt bin ich ja gerade erst da, jetzt nochmal. Aber weil es beim ersten Mal so entspannt war mit den Eltern, mache ich es jetzt nochmal ohne Eltern. Also da ist ja immer mehr Entfernung, immer mehr Selbstständigkeit aber auch, immer mehr Schritte, die man da geht. Macht man diesen Schritt in dem Wissen, ich werde Profi und deswegen haue ich da alles rein? Oder macht man den Schritt und sagt, naja, ich will vielleicht Profi werden, vielleicht klappt es, es könnte funktionieren?
Ja, man möchte natürlich Profi werden. Man gibt alles jeden Tag, vor allem in der Nachwuchszeit. Da in Berlin vor allem, da hatten wir zweimal am Tag Training, noch Krafttraining. Und aber man möchte auch die Schule nicht vernachlässigen. Also ich war auf einer Sportschule und es war ziemlich gut getimt. Vor der Schule Eistraining, dann Schule gehabt, dann wieder Eistraining oder Krafttraining. Und da versucht man schon zweigleisig zu gehen und nicht nur alles auf Profi zu setzen. Das klappt nicht so, das ist nicht so gut sozusagen.
Ist das was, was man als 16-Jähriger selber auch glaubt und weiß? Oder ist das das, was die Mama zur Bedingung macht?
Ja, natürlich sagen das die Eltern, aber in der Schule haben wir das auch so gelernt, dass wir gute Noten haben müssen. Wenn wir keine guten Noten hatten, dann gab es kein Frühtraining und dann, wenn du nicht zum Frühtraining gerätst, dann spielst du nicht am Wochenende und dann musst du natürlich auch in der Schule Gas geben.
Okay, krass. Ja, das ist eine schöne Kombi. Besser du schreibst gute Noten, weil sonst nehmen wir dir das weg, was dir am meisten Spaß macht.
Ja, richtig. Und das ist, was so ziemlich gut an dieser Schule ist. Das ist eine Sportschule und da gibt es nur Sportler auf der Schule. Und da ist eigentlich Schule 51% und Eishockey oder generell der Sport 49%.
Siehst du das als Voraussetzung, um so eine richtig krass erfolgreiche Jugendarbeit zu machen? Dass Standorte wirklich auch Partnerschaft mit Schulen haben oder sogar tatsächlich selbst Sportschulen?
Ja, das auf jeden Fall. Es ist natürlich nicht leicht in vielen Städten, aber Berlin hat einfach eine gute Infrastruktur und von daher können sie das machen. Und es können leider nicht viele Vereine machen, aber das zeichnet halt Berlin aus.
Dann, jetzt bist du in Berlin. Hast offensichtlich gute Noten geschrieben, du hattest deine Spiele bekommen. Wie ging es von da aus weiter?
Das war ziemlich schwierig. Es war das Corona-Jahr und es war mein letztes Jahr in der DNA. Ich hatte das Problem, oder was heißt Problem? Meine Abiturprüfung kam und ich musste natürlich meine Abi-Prüfung absolvieren und dann, ja, von daher konnte ich nicht weggehen. Wir hatten keine Spiele zu der Zeit und dann mussten wir halt alle trainieren, aber auch keine Spiele gehabt. Dann musste man in den Profibereich kommen. Also das nächste Jahr drauf. Und ich hatte in Bremerhaven unterschrieben gehabt. Ja. Da hatte ich ein bisschen Glück gehabt, ehrlich gesagt. Das war so, dass sie mir gesagt haben, dass ich dann in Krimitschau meine Spielzeit sammeln werde. Ich habe nur einfach in Bremerhaven unterschrieben gehabt, falls mal Verletzte gibt. Ich habe da mein Sommertraining absolviert und die ersten 4 Wochen. Das war auch natürlich ziemlich cool zu sehen, wie es in der DL läuft.
Ja.
Und da hatte ich tatsächlich die Vorbereitung gemacht. Es waren ein paar Spiele und dann gab es 2 Champions League Spiele. Einmal in Vecchio und einmal in Turku. Und das erste Spiel war in Schweden bei Vecchio. Ich glaube, das war sozusagen mein erstes Profispiel. Und
ist ein netter Start, oder? Erstes Profispiel, Champions Hockey League. Wo sonst?
Ja, also hat mich natürlich sehr gefreut, nur es war ziemlich bitter. In meinem zweiten Wechsel habe ich mich einen Schuss geworfen und ich habe meinen Fuß gebrochen. Also das war mein Start sozusagen im Profibereich und ich habe schon gemerkt, Alter, Scheiße. Oh, das bedeutet hier.
Alles gut.
Ich habe schon gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Ich kann meinen Fuß nicht so gut bewegen und bin ich auf die Bank und ich habe gemerkt, da passt irgendwas nicht. Aber ich hatte mein erstes Profispiel beim ziemlich guten Club. Ich glaube damals schwedischer Meister auch. Und da war ich so, ich muss dieses Spiel durchspielen. Da gibt es kein Nein oder so. Da muss ich mich durchbeißen. Und ja, ich habe es gemacht. Hat ziemlich weh getan. Aber ja, ich bin stolz auf mich, dass ich es durchgezogen habe. Und dann hatten wir einen Tag Pause. Und dann haben wir in Finnland gespielt gegen Turku. Und ich habe es immer noch gemerkt, mein Fuß, das passt einfach nicht. Aber ich habe nicht so viel zu den anderen gesagt, so. Ich muss dieses Spiel auch spielen. Ich bin kaum in den Schlittschuh gekommen, aber ich habe dieses Spiel tatsächlich auch gespielt und ich hatte auch meine 8 Minuten Eiszeit. Ich hatte so Schmerzen, ich weiß es noch. Ich musste mich durchbeißen, aber ich wusste, diese Chance bekomme ich vielleicht nie wieder.
Ja.
Und ich hatte auch meine Chancen. Ich hätte auch Tor schießen können. Also ich habe gespielt und das hat wirklich Spaß gemacht, aber ich hatte auch Schmerzen. Schmerzen ohne Ende. Weil im Schlittschuh ist es nicht so schön, wenn der Fuß gebrochen ist.
Wann bist du zum Arzt?
Ja, dann sind wir nach Hause geflogen. Ich war in Bremerhaven dann und dann hieß es ja, ich muss nach Krimitschau da die Vorbereitung machen. Und ich wurde nach Krimitschau geschickt und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich aufs Eis gehen kann, weil mein Fuß wehtut. Dann wurde ich zum Arzt geschickt in Krimitschau tatsächlich und der Arzt hat draufgeschaut und schon gesagt, dein Fuß ist gebrochen. Dann hatten wir die Untersuchung gehabt und mein Fuß war tatsächlich gebrochen. Also das war mein Start sozusagen in dem Profibereich, ziemlich bitter.
Ich finde diesen Ansatz, ouch, es tut weh, weitermachen, durchbeißen, echt krass. Mich würde interessieren, wenn man an dem Punkt ist, an dem man selber spürt, das ist so komplett kaputt, auftreten tut weh, laufen tut weh, in den Schlittschuh komme ich nicht wirklich rein, indem ich jetzt gleich, keine Ahnung, mal mindestens 60 Minuten Netto-Spielzeit verbringen werde, plus Drittelpausen, plus Unterbrechungen. Es tut ja jeder Schritt weh. Wie viel Leistung hast du tatsächlich verloren dadurch, dass du Schmerzen hattest?
Also ich muss sagen, ich hatte es dann den Ärzten gesagt, dass mein Fuß richtig weh tut und dann hatte ich Schmerztabletten bekommen.
Okay.
Also das ging tatsächlich, es war aufgewärmt und ich habe mir gedacht, diese Chance bekommst du vielleicht nie wieder.
Ja.
Du musst einfach durch. Und ich fand, ich habe meinen Job gemacht tatsächlich. Da waren die Coaches dann auch nicht unzufrieden.
Ja. Ist das was du heute wieder machen würdest?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, schwierig.
Ja, ganz blöd gesagt, in deinem Fall hat es jetzt funktioniert. Was machst du, wenn du spielst und Knochen verschieben sich? Und auf einmal reden wir nicht von, okay, wir packen den Gips drum und lassen es halt irgendwie ein bisschen heilen, sondern wir reden von OP und alles stellen und machen und tun und auf einmal sind es halt nicht 2 Wochen, sondern 8, 9 Wochen.
Ja, das ist eine gute Frage. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich war da ziemlich jung und sowas habe ich nicht gedacht.
Spielen, spielen, spielen.
Spielen, spielen, spielen.
Ja, finde ich cool, finde ich cool. Ich finde den Einsatz einfach krass. Okay, du warst in Krimmitschau und dann erstmal nebendran gesessen.
Ja, das war mental nicht so leicht, ehrlich gesagt, weil das war so meine Chance eigentlich. Ich habe mich richtig wohl gefühlt auf dem Eis. Ich war sehr selbstbewusst. Ich habe 2 Spieler bei Top Teams gemacht und dann wurde ich halt nach Krimmitschau geschickt, was halt auch vereinbart war. Ich war auch sehr selbstbewusst, aber ja, war schon kein schönes Gefühl, ehrlich gesagt, diese Diagnose zu bekommen.
Ja.
Aber da musste man durch und ja, dann bin ich halt zurückgekommen, aber das war während der Corona-Zeit und ich habe, glaube ich, 3 Spieler gemacht, dann Corona bekommen und dann war ich wieder, glaube ich, 2 oder 3 Wochen nicht dabei.
Ja.
Also das war, ich glaube, mein erstes Spiel hatte ich tatsächlich erst im Dezember gehabt.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie geht man damit mit dem Kopf um? Also du hast jetzt gerade selber schon gesagt, ist nicht so leicht, aber wie tackelt man das?
Ja, als junger Spieler ist es nie so leicht und man muss sich beweisen. Und die Vorbereitungszeit habe ich dann verpasst und dann kommst du halt im Dezember zurück. Die Spots sind nicht ganz frei, also die sind belegt sozusagen.
Ja.
Und ja, man muss warten. Und ich muss sagen, die Spielpraxis hat gefehlt. Und ja, man kann viel, viel philosophieren, das war einfach unglücklich. Und ja, ich habe versucht, mein Bestes zu geben, aber ich konnte keinen Anschluss finden. Und ja, es war schwierig. Und ich habe mir gedacht, ja gut, das sind die ersten Schritte im Profibereich, es ist nie leicht und selbst wenn ich vielleicht gesund gewesen wäre, wäre es genauso schwierig gewesen und dann habe ich mir gedacht, ist egal, jetzt musst du da durch, sammelst die Erfahrung und arbeitest hart und dann kommt dein Sommer und dann arbeitest noch härter und dann hast du deine Chance in deinem zweiten Profi. Es ist nie mal so, dass man sich im ersten Profijahr durchsetzt.
Nachvollziehbar. Zweites Profijahr?
Ja, auch ziemlich unglücklich, ehrlich gesagt. da hatte ich eine ziemlich gute Vorbereitung gehabt. Ich hatte auch in Bremerhaven dann zwar keinen Vertrag gehabt, aber ich habe gefragt, ob ich da die ersten 2, 3 Wochen mitmachen kann, bevor es in Krimmitschau losgeht. Und das haben sie mir erlaubt. Und dann bin ich nach Krimmitschau, eine ziemlich gute Vorbereitung absolviert. Die Coaches waren zufrieden und ich glaube, 5 Spiele habe ich gespielt. Und dann habe ich mich in Schuss geworfen und da habe ich meinen Finger gebrochen. Und ja, die Enttäuschung war dann riesengroß, weil es lief gut. Ich hatte meine Eiszeit und ja, dann bekommst du diese Diagnose und denkst dir, schon wieder.
Hey, ich habe das Drehbuch schon mal gelesen.
Ja, aber ich muss sagen, da bin ich im Kopf deutlich besser geworden nach dem ersten Mal. Also man lernt viel draus. Das waren auch meine ersten 2 Verletzungen.
Mhm.
Im Profibereich hatte ich mich zum Glück noch nie verletzt gehabt, aber war trotzdem bitter, ehrlich gesagt. Und ja, dann ist halt nicht so leicht, wenn du dann 5 Wochen lang ohne Schläge auf dem Eis stehst. Also das heißt...
Wie hattest du dir den Finger gebrochen? 5 Wochen?
Ja, es ist normal. Also eine Heilung dauert, glaube ich, 6 Wochen. Und erst nach der 5. Woche habe ich dann den Schläger gehabt.
Okay, rechte Hand.
Ja.
Okay, ja, okay.
Ja, so war das.
Ah. Oh. Also, was ich lerne, der Herr Kanya, das ist der am Anfang der Saison immer sich heldenhaft in die Schüsse wirft.
Ja.
Und kaputt geht. Du wirfst dich in den Schuss, der Fuß geht kaputt und dann denkst du dir, ich sollte mich häufiger in Schüsse werfen. Ich finde das cool. Also da ist so ein Lernfaktor da. Mittlerweile bist du nicht mehr so oft verletzt. Aber du wirfst dich immer noch in die Schüsse rein.
Ja, als junger Spieler ist man natürlich jetzt nicht der beste Spieler. Da muss man sich irgendwie anders, also seine Spielweise anders anpassen.
Ja.
Man muss diese dreckigen Sachen machen, so Schüsse blocken, Checks fahren und ja, das habe ich halt versucht zu machen. Und die Coaches finden es auch gut, wenn es junge Spieler das machen.
Ist es was, was dich heute noch mitnimmt? Ich meine, du bist nicht mehr der Jüngste, du bist aber auch noch nicht ein alter Spieler. Ich sehe dich trotzdem noch sehr, sehr viel in den Ecken. Ich sehe dich trotzdem noch Schüsse blocken. Ich sehe dich trotzdem noch, ja, Checks fahren, tatsächlich auch. Nicht so viele vielleicht, aber trotzdem auf jeden Fall noch da. Ist das dein Spiel?
Ja, so die direkten Sachen zu machen. Ja, Checks zu fahren. Ich habe jetzt nicht den größten Körper, ehrlich gesagt, aber versuche trotzdem irgendwie meinen Körper einzusetzen und in Ecken zu ackern, da die Scheibe zu holen. Und ja, das gehört zur Spielweise, ja.
Ist das was, was man irgendwann bewusst entscheidet? Also, dass man eines Morgens aufwacht und sagt, ich werde Spielmacher oder ich werde dies oder das? Oder ist es was, was sich einfach so rauskristallisiert und man entwickelt so noch ein zusätzliches B-Spiel, falls das andere mal nicht so funktioniert?
Ja, also wenn man aus dem Nachwuchsbereich kommt und in den Profibereich geht, dann ist der Unterschied ist schon groß und ja, man kann nicht direkt der Spielmacher werden. Das ist alles viel schneller, passiert alles viel schneller und da musst du versuchen, irgendwie dein Bestes zu geben und aufzufallen. Und ja, als junger Spieler musst du dann erstmal die dreckige Arbeit machen und dann mit der Zeit kannst du dich schon zum Spielmacher entwickeln.
Wohin möchtest du dich entwickeln?
Ja, also mein Ziel ist natürlich, ein Spielmacher zu werden. Das macht am meisten Spaß, mit der Scheibe zu laufen und die Pässe zu machen, die Plays zu machen. Und ja, das ist, was ich schön finde an Eishockey.
Okay. Eher Goalgetter oder wirklich derjenige, der den tödlichen Pass spielt?
Ich würde sagen, beides. Also beides wäre schon mein Ziel.
Wenn du dich entscheiden müsstest, lieber Assist oder lieber Tor?
Ja, lieber Vorlage.
Lieber, ja?
Ja.
Wo stehst du aktuell auf diesem Weg und was brauchst du, damit es weitergeht?
Ja, ich würde mal sagen, da brauche ich noch ein bisschen auch einfach allgemein ruhiger mit der Scheibe zu werden und auch mehr die Scheibe für sich behalten und mehr mit der Scheibe zu laufen und dann kann man sich schon zum Spielmacher entwickeln.
Das heißt, auf der einen Seite weiter Arbeiter sein und gleichzeitig diese Ruhe für sich gewinnen und,
genau,
und da.
Genau.
Wie entwickelt man das? Ist es nur Erfahrung?
Ja, oder? Ich würde schon sagen, Erfahrung und allgemein Spielpraxis, Eiszeit und ja, da gehört schon vieles zusammen und auch, dass man trotzdem weiterhin arbeitet an sich selber, auch nach dem Training, vor dem Training und ja. Auch, dass man sich nach dem Spiel die Shifts anschaut und wo man was besser machen hätte können und ja, das gehört auch dazu.
Wie viel würdest du sagen von deiner Trainingszeit ist genau dieses, was nicht auf dem Eis und nicht mit dem Körper ist, sondern dieses Training am Kopf, Revue passieren lassen, überlegen, Gedanken machen?
Ja, das macht man, wenn man fertig mit dem Training ist. Also während des Trainings kann man sich jetzt keinen Kopf darüber machen, aber ja, nach dem Training oder wenn man zu Hause ist, dann schaut man sich in Ruhe die Shifts an oder mit dem Coach und ja, dann bespricht man die Sachen und dann sieht man, woran man arbeiten kann und was man halt verbessern kann. Ja.
Ruft man sich das vor dem nächsten Spiel dann nochmal in den Kopf, okay, dieses Mal so und so, oder ist das was, was man sich anschaut und einfach nur verinnerlicht und dann aber beim nächsten Spiel nicht explizit nochmal in den Kopf ruft?
Ja, das sind dann Automatismen. Also klar, man sollte schon immer sagen, sich selber, was man besser machen möchte und vom Training, auch vom Spiel. Und dann entwickelt man so Automatismen und dann kann man draufbauen.
Mega spannend. Deine Eltern, gucken die noch zu?
Ja, natürlich. mein Papa macht immer die Bully-Statistik, ist großer Fan davon, wenn ich die Bullies gewinne. Und der notiert das immer während des Spiels und dann sagt er mir, heute war gut, heute war nicht so gut. Ja, das ist auch wichtig und gehört zu meinem Spiel, ehrlich gesagt. Als Mittelstürmer ist es wichtig, dass man die Bullies gewinnt. Dadurch hat man Puckbesitz und man kann in der offensiven Zone etwas kreieren oder in der defensiven Zone gewinnt man die Scheibe und kann man dann halt den Aufbau
ja, wieder starten.
Ja.
Ja, gerade defensive Zone macht mehr Spaß, wenn man die Scheibe da selber hat.
Ja, genau.
Verstehe ich. Okay, ist dein Papa so kleiner Nebentrainer für dich? Noch nebenher? Also du hast jetzt gesagt, Statistik führt er schon mal, aber gibt er dir auch Tipps? Oder?
Nee, das tut er nicht. Also er weiß schon, dass ich im Profibereich bin und ich selber wissen muss, wie man die Sachen macht oder auch nicht. Aber ab und zu gibt er schon seine Meinung. So, heute war wirklich gut oder heute war wirklich nicht gut. Ja. Da sagt er aber jetzt kein Trainer.
Ah, finde ich schön sowas. Was macht das mit der Familie? Also ich stelle mir das auch für die Eltern sehr interessant vor. Da ist der Sohn und klar, der Sohn wird immer selbstständiger. Wir hatten es vorher schon, geht irgendwie weg, macht da seinen Weg zum Profi. Man ist da wahrscheinlich auch stolz. Aber hast du mal mit deinen Eltern darüber gesprochen, was es mit ihnen macht, wenn du heute in Schweden, morgen in Bremerhaven, dann in Krimmitschau, dann in Biedigheim, hin und her, heute hier, morgen da?
Ja, also klar, die sind stolz. Ich meine, ich bin Profibereich und schauen sich sehr gerne die Spiele an. Das ist auch deren Hobby, am Freitagabend zu Hause zu sitzen, die Spiele anzuschauen oder am Sonntag.
Ja,
die sind natürlich stolz und sind auch glücklich, dass ich es auch so weit geschafft habe. Natürlich denkt man sich ab und zu, man hätte es noch weiter schaffen können, aber viele schaffen es nicht im Profibereich und sind natürlich trotzdem stolz und schauen sich gerne die Spiele an.
Ja, ich finde es generell hart. Klar, man sieht immer, was noch geht, aber so technisch gesehen, pro Liga um die 300, 400 Spieler. Das sind nicht viele Arbeitsplätze auf ganz Deutschland gerechnet, die man da im Eishockey haben kann als Spieler. Das sind echt wenige. Und davon einen zu haben, ist schon ziemlich cool.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt auch nicht leicht, dieser Spot zu bekommen. Vor allem, je höher die Liga, desto schwieriger. In der DL gibt es sehr viele Imports und auch die eingebürgert werden. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht gibt es 30, 35 Plätze für deutsche Spieler, die ihr Nachwuchs in Deutschland absolviert haben, zum Beispiel.
Oder meinst du?
Ja. Oder auch in der DL2.
Ja.
Also das sind wirklich sehr wenige Spots, um ehrlich zu sein.
Du hast so einen bekommen. Was würdest du einem jungen Spieler heute raten, wenn der sagen würde, hey, ich will den Schritt machen? Was muss ein Jugendspieler heute leisten, dass er seinen ersten Vertrag in einem DL-Club unterschreiben kann, so wie du es auch gemacht hast? Auch wenn es danach heißt, okay, du bist direkt via Föli irgendwie in der zweiten Liga. Aber ich meine, man hätte ja auch den Weg gehen können, den ja sonst viele gehen. Man geht in die dritte, so als erste Station. Und da dann direkt zu sagen, was muss ich liefern, dass ich so hoch einsteigen kann?
Das ist auch kein schlechter Schritt, in die dritte Liga zu gehen. Also das muss jeder selber für sich entscheiden. Ich habe mich damals so entschieden gehabt. Natürlich war auch ein bisschen Pech dabei. Aber ich meine, wenn man in der dritten Liga spielt und seine Eiszeit bekommt, dann ist es tatsächlich besser, in der dritten Liga zu spielen, als in der ersten Liga auf der Bank zu sitzen oder in der zweiten Liga.
Fair.
Aber trotzdem sollte man jeden Tag 100% geben, wenn man beim Training ist und auch selber was machen, so zu Hause vom Training oder nach dem Training, dass man Stickhanding macht oder zu Hause schießt. Das hatte ich damals gemacht, wo ich in Krefeld war. Also in der U16 habe ich viel selber gemacht, selber trainiert, auch nach dem Training, vor dem Training. Und ich wollte immer mehr machen als die anderen. Also das wäre schon mein Ratschlag für die Jüngeren.
Fleißig sein, mehr tun. Fast forward, da war der Junge, der mehr gemacht hat als die anderen und der Profi werden wollte. Jetzt bist du in Biedigheim, zweites Jahr. Wie geht's dir? Was ist jetzt so?
Ja, mir geht's gut. Ich fühle mich super wohl hier. Einfach die Stadt ist cool, die Teammates sind sehr nett. Ich fühle mich richtig wohl in der Mannschaft und wir machen auch viel untereinander. Das macht auch Spaß, so außerhalb vom Eishockey was zu unternehmen. Natürlich ist die Situation, dass wir jetzt nicht oben mitspielen wie letztes Jahr, ist ein bisschen schwieriger. Da muss man auch im Kopf dann gut sein Und für mich bedeutet es auch in der zweiten Liga, dass ich eine andere Rolle spielen muss als in der dritten Liga.
Ja.
Wir spielen in der Liga höher, die Spieler sind besser und da muss ich eine andere Rolle annehmen. Und ja, ist auch nicht so leicht manchmal, aber das ist halt, was ich auch in Krimmitscher hatte tatsächlich, dass ich da wenig Eiszeit hatte. Und da muss man die dreckige Arbeit machen. Und wenn man dann halt 4-3 spielt, dass man einfach versucht, trotzdem seinen Job zu machen, wenn man nicht so viel spielt und für die ersten drei Reihen dann ein bisschen Luft zu verschaffen, dass die auch sich auch erholen können während des Spiels.
Also ja, ich verstehe sofort, das ist natürlich hart, wenn man irgendwie gewohnt war, dass man zweite Reihe spielt und jetzt auf einmal so ein bisschen weiter nach hinten durchrückt. Verändert sich dadurch aber auch die Position, die man in der Reihe spielt? Also damit meine ich jetzt nicht die Aufstellungsposition, sondern wenn du in der zweiten Reihe gespielt hast, warst du mit Abstand der Jüngste? Wenn du jetzt in der vierten spielst, bist du der Älteste. Also was bedeutet das für dich?
Ja, da muss ich die Reihe führen, wenn ich in der vierten Reihe spiele. Und für uns bedeutet das einfach, kein Gegentor zu bekommen. Und dass wir zum Beispiel auch versuchen, auch offensiv was zu kreieren und mal auch Bullies in der offensiven Zone zu haben. Dann kommt die erste Reihe drauf, können dann dort vielleicht die offensive Zeit dort verbringen. Und das ist jetzt meine Rolle.
Ich finde in der vierten Reihe das Fieseste, wenn der Wechsel irgendwie passiert und du auf einmal gegen die erste vom anderen spielst.
Man achtet jetzt nicht so drauf. Also klar, man sieht, okay, jetzt kommt die erste Reihe drauf, aber man sollte trotzdem nicht zu viel Respekt haben. Also okay. Wir können trotzdem da unser Spiel machen und wir sollen uns auch nicht verstecken.
Keine Angst, nur weil da einer mit einem goldenen Helm rumläuft.
Genau.
Sehr schön. Das ist der erste, den man umschubst. Ist es für dich eine Wachstumsgeschichte, dass du sagst, okay, jetzt ist es mein Job, eine Reihe zu führen und da kann ich nochmal was ganz anderes zeigen, als das, was ich sonst so gezeigt habe? Also ja, spielerisch konnte ich in der zweiten Reihe zeigen, dreckige Arbeit kann ich jetzt zeigen, aber gleichzeitig habe ich hier nochmal die Möglichkeit zu zeigen, dass ich Führungsspieler sein kann?
Ja, es ist halt ein bisschen schwieriger, wenn man weniger Eiszeit hat. Nichtsdestotrotz sollte man seine Eiszeit nutzen und sich immer beweisen wollen, dass man auch in eine höhere Reihe spielen möchte. Und dadurch wächst man. Also klar, wenn man diese Herausforderung annimmt, dann wächst man natürlich immer, auch im Kopf und auch spielerisch. Und das gehört zum Eishockey und zum Business.
Was sind die 2-3 Schritte, die du dieses Jahr noch gehen möchtest, wachstumstechnisch?
Allgemein, dass ich im Kopf klarer bin und auch viel selbstbewusster.
Mhm. Okay, ein Punkt hatten wir gesagt, ist im Kopf klarer werden. Was sind noch 2 weitere Punkte, wo du sagst, da sind Wachstumsfelder da, da will ich Gas geben?
Ja, man kann sich natürlich auch auf dem Eis verbessern. Also wenn man nach dem Training auf dem Eis bleibt und noch Schussübungen macht. Und das ist auch ein Punkt, woran ich auf jeden Fall arbeiten muss.
Okay. Müssen im Sinne von, dir sagt jemand, tu das? Oder müssen im Sinne von, ich schaue es mir selber an und ich sage, ich will da besser werden. Und dann kommt der 16-Jährige wieder raus aus Krefeld, der sagt, ich will mehr tun als die anderen.
Tatsächlich haben die Coaches das nach der Saison gesagt, letztes Jahr, dass ich daran arbeiten muss. Und also auch diese Saison haben sie das gesagt. Ja. Und man kann sich immer verbessern. Und wenn man ein bisschen mehr macht, dann kann man schon daran arbeiten.
Finde ich cool. Wir hatten es gerade davon, wie sich die Mannschaftszusammensetzung verändert durch den Ligenwechsel. Du hast selber schon gesagt, du bist Profi, du kennst das Business. Das heißt, dir war das im Vorhinein klar, dass das so passieren wird. Und trotzdem hast du gesagt, hey, ich bleibe mal nochmal zusätzliches Jahr in Bietigheim. Ich nehme das bewusst in Kauf. Wie kamst du zu dieser Entscheidung? Du hättest ja vielleicht auch was anderes machen können.
Ja, das stimmt. Also ich hatte tatsächlich so unterschrieben gehabt für ein Jahr und dann noch ein weiteres Jahr, auch für die DL2. Und wir sind halt aufgestiegen. Und das ist auch eine Chance trotzdem, sich nochmal in der DL2 zu beweisen. Und klar, man hat auch im Kopf so, ja, klappt's nicht. Man kann es nie sagen. Ich hatte im Kopf im Sommer, okay, jetzt musst du einfach richtig viel Gas geben. Und wenn deine Chance kommt, dann musst du sie einfach nutzen. Und ich kannte die Liga, ich weiß, wie die Liga ist. Ich war davor in Krimmitscher und ich wusste, dass es nicht leicht ist. Und es ist auch nicht leicht, Ja, aber es ist, wie ich schon gesagt habe, eine Herausforderung und dadurch wächst man als Spieler und auch als Mensch.
Als Mensch, das Wachstum findet ja nicht nur auf dem Eis, sondern ganz viel ja neben dem Eis statt. Wie würdest du sagen, hast du dich menschlich entwickelt über die letzten Jahre?
Also ich würde schon sagen, dass ich im Kopf viel reifer geworden bin. Ich war tatsächlich das Kind so früher in den Mannschaften, so riesig. Aber ja, ich bin schon besser im Kopf geworden. Ich war auch derjenige, der sich viel Gedanken über vieles gemacht hat und so. Aber das ist viel, viel besser geworden und dadurch wächst man als Person.
Was für eine Person, was für ein Mensch bist du denn jetzt heute? Wie würdest du dich denn so charakterisieren?
Ja, ich würde schon sagen, eher sehr ruhig. Also ich bin nicht derjenige, der am lautesten in der Kabine ist. Ja, ich versuche trotzdem für meine Teammates da zu sein und wenn sie Hilfe brauchen, dann bin ich da für sie, also auch hilfsbereit. Und ja.
Ruhig, bedacht, verlässlich.
Ja.
Wo kannst du Eigenschaften dieser Art oder dieser Natur einbringen, abgesehen vom Eishockey? Gibt es da was, wo du sagst, hey, da ist das für mich ein mega Gewinn, dass ich so bin?
Oh, das ist jetzt schwierig zu sagen. Das kann ich dir jetzt nicht so beantworten.
Okay, du hast gesagt, Bietigheim ist eine klasse Stadt, du fühlst dich hier wohl.
Ja.
Wie ist für dich Bietigheim? Ja, klar, es ist eine Stadt und man wohnt hier, aber wie bist du verwurzelt, wie bist du verankert?
Ja, ich finde die Stadt jetzt ziemlich ruhig, aber auch sehr, sehr schön und man kann trotzdem was machen in der Stadt. Wir gehen oft mit den Jungs was essen, Kaffee trinken. Also man hat schon Möglichkeiten, was zu machen. Und wenn die Eltern kommen, dann kann man schon schöne Spaziergänge machen. Also von daher, ich finde es ganz nett. Es ist jetzt keine Großstadt wie Berlin. Es ist jetzt auch nicht so viel los, aber es gibt trotzdem ein, zwei Events, wo man hingehen kann. Und finde ich cool.
Hast du so Lieblingsecken?
Ja, die klassischen Restaurants, wo wir mit den Jungs hingehen oder Cafés. Und ja, Lieblingsecke ist das Eisstadion.
Fair, fair. Das ist aber auch schön. Von der Lieblingsecke Stadion hin zu anderen Lieblingsecken, wie ist es denn beim Busfahren? Ist das auch eine Lieblingsecke, wenn man da in den Bus einsteigt? Hat man da so einen Platz, an dem man immer sitzt? Wechselt das durch?
Nee, man hat schon seine eigenen Plätze. Also am Anfang der Sonne setzt man sich hin und man behält diesen Platz meistens.
Das heißt, am Anfang der Saison schnell und als Erster einsteigen.
Ja, aber natürlich gibt es die älteren Spieler, die haben schon davor ihre eigenen Plätze und den nimmt man natürlich nicht weg. Meistens ist es hinten oder die guten Plätze.
Was sind die guten Plätze im Bus?
Ja, ich würde sagen, schon hinten die Viererreihe als Beispiel oder okay. Ja, an der Treppe oder hinter der Treppe, vor der Treppe. Ja.
Ich stelle mir das so ein bisschen vor. Ein Haufen Jungs auf Klassenfahrt. Wer darf wo sitzen? Wie ist aufgeteilt? Wo sitzen die Trainer? Müssen die beim Busfahrer sitzen, wie die Lehrer früher?
Die sitzen unten. Ja.
Oh, das heißt, ihr als Mannschaft sitzt oben, Trainer, Staff sitzt unten.
Ja, genau.
Und dann?
Richtig.
Darf man den Bereich wechseln? Also darf man als Trainer hochkommen oder darf man als Spieler runter?
Ja, die Trainer kommen jetzt nicht wirklich hoch. Also habe ich noch nie gesehen tatsächlich. Und als Spieler geht man schon runter, wenn man sich Kaffee holen möchte. Ja. Oder ab und zu gibt es tatsächlich da Powerplay-Meetings. Okay. Ja, also die Spieler sind schon öfters unten. Aber okay. Die Trainer oben habe ich jetzt nicht wirklich gesehen.
So gibt es die Safe Spaces für die Mannschaft. Herrlich, gefällt mir. Ich habe auf meinem Zettel noch eine Frage für dich. Wir sind da an ein paar Stellen immer mal wieder dran gekommen. Und da mache ich jetzt so ein bisschen genauer drauf. Wir hatten so ein paar Charaktereigenschaften, dieses ruhige, bedachte, wo du sagst, okay, da will ich noch irgendwie klarer werden. Wir hatten das, okay, Schusstraining ist gerade das, was dich mitnimmt. Wir hatten diese Arbeitseinstellung nach dem Training ist einfach immer noch Training. Ja, man hört nicht auf, man gibt immer weiter Gas. Was ist Professionalität für dich?
Ja, ganz, ganz viel. Das gehört zu unserem Job und auch allgemein, dass man an sich arbeitet und selbst wenn man an sich nicht arbeitet, kann man an der Regeneration was tun. Nach dem Training noch ein bisschen Fahrrad fahren und ausfahren oder die Black Roll benutzen oder stretchen. Also das gehört natürlich auch dazu. Und auch ins Kältebecken zu gehen und auch genug Schlaf zu haben und auch natürlich ans Essen denken. Also dass man sich gut ernährt und sich darauf fokussiert, dass man guten Inhaltsstoffe
die guten Inhaltsstoffe aus allen Burgern, die da sind. Nein.
Natürlich gibt es Tage, da isst man auch einen Burger, das ist auch normal, das tut gut ab auch natürlich. Aber man versucht trotzdem, sich gut und gesund zu ernähren.
Wir hatten es vorher schon, Steak und Coleslaw. Perfekte Kombi, alles drin, was man braucht. Die Pommes lassen wir weg. die hat niemand gehört. Das heißt, alles, was irgendwie mit Training zu tun hat, was mit Regeneration zu tun hat, was mit dem Körper zu tun hat, ist was du sagst, hey, das gehört in dieses Thema Professionalität rein. Arbeiten am Kopf, an der mentalen Stärke gehört für dich rein. Gibt es noch Themen, die man als Fan, als Außenstehender übersieht?
Oh, das ist jetzt schwierig zu sagen, weil für uns ist das so normal alles, dass ich gar nicht wüsste, ob es den Fans bewusst ist. Also das könnte ich jetzt nicht so wirklich sagen, ob da noch andere Sachen gibt.
Eine Sache, die mir auffällt, offensichtlich, dein Tag hat heute Morgen irgendwie relativ früh angefangen, um
8.30 Uhr.
8.30 Uhr mit Training. Mittlerweile geht's hart auf die 7 zu. Und wir sitzen immer noch da und haben irgendwie Mediatermin. So. Da gibt es ja auch nochmal ganz viel Social Media und Gedöns, was da alles nebendran rumläuft. Macht man sich da Gedanken, was man irgendwie auf einem Profil teilt oder was man da hinstellt, ob das irgendwie eine Rückkopplung zu einem Verein gibt? Ist das was man aktiv im Kopf hat oder ist das?
Ja, so Events gehören dazu oder allgemein. Wir müssen zum Beispiel auch zum Kindertraining gehen. Also ich glaube, jede Woche zwei Jungs müssen zum Kindertraining und mit den Kindern dann aufs Eis gehen. Also das gehört auch dazu. Oder mit den Sponsoren, die haben auch Eistraining. Es gibt auch sowas und da müssen auch ein paar Jungs hin. Also da gibt es viele Events oder Sachen, wo man als Spieler hingehen muss.
Was macht am meisten Spaß von diesen ganzen Events? Nach dem Podcast natürlich.
Also ich fand das Training mit den Kindern ganz witzig und ganz nett. Also das fand ich schon cool.
Wie hast du gespielt? Hast du gesagt, so die zocke ich jetzt mal alle ab? Oder hast du dich abzocken lassen oder war es ein Geben und Nehmen?
Nee. Das war hier so erstmal natürlich die Übung machen. Da musste ich passen. Dann hat natürlich Spaß gemacht. Und dann am Ende haben wir ein bisschen gespielt. Und da habe ich auch ein bisschen mitgespielt und durch die Beine und mal hier, mal da und dann abgespielt. Das hat natürlich Spaß gemacht.
Aha, herrlich. Wie ist es mit so einer gewissen Erdung? Also man ist Profisportler, das Essen zählt mit rein, der Körper zählt mit rein. Es gibt unfassbar viele Veranstaltungen, auf denen du unterwegs bist. Man hat Training gefühlt jeden Tag, man hat am Wochenende immer Spiel. Wo findet man Erdung? Also wo kann man Tamasch sein und nicht Tamasch Kanya und Profi?
Ja, ich glaube, Eishockey ist Eishockey, aber im Privaten ist man eine Person, auch als Spieler ist man eine Person und ich finde es eigentlich ganz normal. Also es ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich fühle mich nicht besser als jemand anders, der zuschaut oder so. Also das ist jetzt nicht so. Wir spielen halt einfach, wir sind auf den meisten Spielen mit dem Puck, aber ich finde, man sollte trotzdem bodenständig bleiben und jetzt nicht irgendwie abheben, das auf gar keinen Fall.
Was hilft dir dabei, diese Bodenständigkeit zu bewahren?
Ja, ich finde auch, dass viel mit der Erziehung zu tun hat, wie man erzogen wurde. Und meine Eltern haben mich auch sehr bodenständig erzogen und ich komme jetzt auch aus einer Kultur, wo es eigentlich normal ist, dass man bodenständig ist oder man sollte bodenständig sein.
Ja. Das deckt sich mit meinem Erleben. Also sehr, sehr zurückhaltend, sehr bedacht. Da sind wir wieder bei den Worten von vorher. Sehr angenehm mit dir. Gibt's was für dich neben dem Eishockey, wo du sagst, das ist was du verfolgst, was dir irgendwie wichtig ist, was irgendwie dein Ausgleich ist zum Sport?
Ja, also unser Training beendet ist, glaube ich, um 12 vorbei. Dann ist man noch in der Kabine bis 13 Uhr und dann hat man natürlich viel Freizeit. Und ich studiere online und versuche da ein zweites Standbein aufzubauen. Das klappt ziemlich gut, ehrlich gesagt. Und ja, versuche die Vorteile rauszuziehen als Profispieler, dass man jetzt nicht bis 17 Uhr arbeiten muss, sondern bis 13 Uhr, dann komme ich nach Hause, mach mir Essen, dann habe ich ganz viel Zeit für die Uni was zu machen. Und ja, wie gesagt, versuche da mein Bestes zu geben, um zweites Standbein aufzubauen, weil die Karriere nach der Karriere ist länger.
Jetzt hast du gerade gesagt, studieren und klappt ganz gut. Was studierst du und wie gut es klappt ganz gut?
International Management studiere ich.
International Management?
Ja. Ja, es gibt halt Phasen. Es gibt Kurse, die machen wirklich viel Spaß und es gibt Kurse, die machen nicht so viel Spaß, wie zurzeit gerade. So was mit Mathe zu tun hat, ist ein bisschen schwierig für mich. Und ja, dann findet man nicht so viel Motivation, ehrlich gesagt, aber da muss man durch.
Mick studiert auch International Management, oder?
Ja, genau.
Ja, hier. Ich merke mir die Dinge. War das so ein Gemeinschaftsding, dass ihr gesagt habt, hey, das könnten wir machen, boah, wir sollten das unbedingt studieren, oder habt ihr den Studiengang getrennt voneinander gefunden?
Nee, ich habe schon länger angefangen, da wo ich noch in Krimitschau war, da hat man nicht so viel zu tun, da muss ich irgendwas machen.
Ja, du hattest gesagt, Verletzung, Corona und was
nicht alles. Ja, und ich war natürlich auch viel verletzt und da hatte ich noch mehr Freizeit sozusagen und dann, ich musste mich auch irgendwie ablenken, weil das war nicht so leicht mit den ganzen Verletzungen. Und danach hatte ich noch eine weitere Verletzung und da war ich 10 Wochen raus und dann, ich muss irgendwas tun. Und das hat mich abgelenkt und das hat mir auch gut getan.
Hast du dir ein Ziel gesetzt, wann du fertig sein möchtest? Oder ist das einfach das, was gerade geht, geht und es darf gerne nebenher gehen?
Also ich habe mir schon ein Ziel gesetzt. Das klappt nicht. aber ja, ich bin so bei der Hälfte und das kommt mit der Zeit. Also ich bin schon ziemlich weit, wenn man so sieht, aber ich muss trotzdem noch was tun, um ans Ende zu kommen.
Ich finde diesen Wechsel so unfassbar cool. Morgens aufs Eis, Leute schubsen, hart schießen, danach Muckibude, Gewichte, 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 dann ein bisschen Fahrrad fahren, dann erstmal was zu essen kochen und dann lese ich noch ein Buch. es ist so ein Leben, das so schwierig nachzuvollziehen ist. Wie kriegt man das hin? Weil den Vormittag, da bist du oder da wirst du verplant und da sagt man dir ja ganz klar, Trainer sagt, tu dies und man sagt nicht wirklich, sondern man sagt ja und dann ist man an der Uni und dann heißt es, ja, also du kannst diesen Kurs machen oder diesen, auf welchen hast du Lust und auf einmal hast du so viel Freiheit und den ganzen Nachmittag, will ich jetzt was für die Uni machen oder nicht oder will ich was tun oder nicht oder gehen wir raus oder nicht. Das ist ja doch ein krasser Widerspruch, in dem du dich da bewegst.
Ja, deshalb ist es auch schwierig, sich jeden Tag zu motivieren. Natürlich gibt es Tage, wo ich müde bin und dann würde ich lieber Mittagsschlaf machen oder dann denke ich mir, oh, ich muss noch einkaufen, dann gehe ich noch einkaufen, dann kochen und dann ist die Zeit schon so vorbei, dass ich sage, oh nee, keine Lust heute. Also ja, man hat die Freiheiten, hat seine Vor- und Nachteile und vielleicht bin ich deshalb nicht da, wo ich sein möchte mit meinem Ziel, aber ja, wie gesagt, das hat Vor- und Nachteile.
Ja. Notenschnitt technisch, wo stehst du ungefähr?
Das ist eigentlich okay, also das ist im Zweierbereich, das passt schon.
Hauptsache, wie heißt das schön?
Die 4 gewinnt?
Ja genau, 4 gewinnt. Wie ist bestanden? Bestanden ist gut, gut ist eine 2.
Ja.
Du wirst Anfang nächsten Jahres 25. Hast du schon irgendwie Pläne, wo es für dich eishockeytechnisch hingeht, wie es weiterhin gehen soll? Also ja, du hast gesagt, Spielmacher ist die Karriere, die du anstrebst.
Natürlich macht man sich Kopf, wie es weitergeht und alles. Und aber man sollte trotzdem im Moment bleiben und von Spiel zu Spiel zu denken. Und das versuche ich zurzeit und versuche jetzt nicht, mich wirklich auf die Zukunft zu konzentrieren, sondern einfach, dass wir nicht die Chance bekommen, dass ich die nutze und dem Team helfe, wo ich kann.
Da sind wir wieder bei Bodenständigkeit. Das macht mir die Fragen schwieriger, aber ich finde es unfassbar sympathisch. eine Frage, die ich zum Ende immer gerne stelle, ist, wenn du jetzt mal an die Fans draußen denkst, gibt es irgendwas, was die noch wissen müssen? Irgendwas, was man denen mal sagen sollte?
Also ich finde unsere Fans wirklich super. Vor allem, was die letzte Saison gezeigt haben mit den ganzen Choreos, das war wirklich Weltklasse. Natürlich dieses Jahr schwieriger, aber nichtsdestotrotz machen die eine richtig gute Stimmung. Und auch wo es nicht so gut lief für uns, waren sie trotzdem da und haben uns angefeuert. Und die sind auch auswärts sehr, sehr viele dabei. Und da werden, glaube ich, die Choreos jetzt gemacht, so wie in Krimmetschau.
Ja.
Ja, das finde ich ganz cool. Und da sehen auch die Heimteams, deren Auswärtsfans sind ja ziemlich cool. Die machen sogar Auswärts-Choreos. Das finde ich schon ziemlich cool, ehrlich gesagt. Und
Tamas, haben wir noch was vergessen?
Weiß ich nicht.
Eine Sache haben wir vergessen. Ihr lieben Zuhörer da draußen, am Wochenende ist wieder Spiel. Falls ihr noch nicht wisst, was ihr machen sollt, kommt ins Stadion. Ich freue mich, euch dort zu sehen. Drückt den Gefällt-mir-Knopf bei diesem lustigen Podcast. Zeigt ihn all euren Freunden. Schreibt Kommentare. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Tamas, danke schön, dass du da warst. Mir hat es eine große Freude gemacht.
Vielen Dank. Das hat für mich auch viel Spaß gemacht.
Und dann sehen wir uns in der Halle beim nächsten Spiel gegen
Regensburg.
Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.